Podlabel Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Wir sind Robin und Ansi von Nachhaltig Kritisch. Unsere Vision mit diesem Podcast ist es einfach, noch mehr Bewusstsein für nachhaltige Themen zu schaffen, Dinge auch journalistisch zu hinterfragen und aufzuarbeiten und einfach dieses Wissen mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen. Und dafür gibt es diesen Podcast, dafür gibt es auch vor allem unseren Instagram-Kanal @nachhaltigkritisch und dafür gibt es auch unsere Webseite. Und wir freuen uns einfach, dass ihr dabei seid und wünschen euch ganz viel Spaß mit der Folge. So, Robin, willkommen zu dieser zweiten Podcast-Folge. Wir sitzen nicht im gleichen Raum, leider. Ich kann dich nicht sehen, deswegen beschreib mal, wie geht's dir? Was machst du?
Wie sieht's hier aus? Willst du das auch wissen? Ja, sehr unordentlich eigentlich. Aber mir geht's ganz gut. Ist ja jetzt schon Routine für uns. Das heißt, die Aufregung ist auch weg. Wie geht's dir?
Mir geht's auch sehr gut. Kann das auch teilen mit der Aufregung. Tatsächlich bin ich heute Morgen mal kurz nervös geworden, weil wir hatten einen Stromausfall, beziehungsweise ich glaube, hier wurde eine Leitung getroffen von den Bauarbeitern. Und dann dachte ich kurz, wir müssen es verschieben, aber ist alles gut. Hat pünktlich vor einer Stunde habe ich wieder Connection bekommen.
Sehr gut.
Wir sprechen ja heute über eine Recherche, die bei uns auf Instagram noch läuft zurzeit. Und zwar geht's um Alkohol. Und genau, das ist ja eine Recherche, die du machst, Robin. Deswegen stelle ich heute mal wieder die Fragen. Und meine erste Frage ist, Alkohol ist ja eine Droge, eine legale Droge. Das vergessen wir, glaube ich, manchmal, die ja auch schwer abhängig machen kann und an der auch richtig viele Menschen sterben, auch jährlich. Das wird, finde ich, immer so ein bisschen vergessen, weil das so alltagstauglich ist, weil man das ja auch auf Firmenfeiern und so weiter ganz, ganz selbstverständlich trinkt. Und da ist einfach so meine Frage, wie gefährlich ist Alkohol?
Ja, sehr gerne. Tatsächlich natürlich sehr gefährlich, Alkohol. Und umso erschreckender einfach, dass es so normal ist in unserer Gesellschaft. Das wird einem, wenn man sich so wirklich ausführlich mal mit Alkohol beschäftigt und auch natürlich in den Austausch geht mit unseren ganzen Followern, dann wird einem das so bewusst, wie normal das eigentlich ist. Und über 70.000 Menschen sterben auch in Deutschland tatsächlich in Verbindung mit Alkohol, also vor allem natürlich auch mit dem Risikofaktor Rauchen dazu. Wenn man das hochrechnet, sind das über 200 Menschen pro Tag und das ist halt schon eine sehr erschreckende Zahl. Auch wenn man noch dazu nimmt, dass auch Millionen von Menschen in Deutschland alkoholbezogene Störungen haben, zum Beispiel durch Alkoholmissbrauch oder auch durch wirklich starke Abhängigkeit.
Jetzt ist es ja aber so, dass eine große Spanne besteht zwischen ich habe wirklich ein Alkoholproblem und ich trinke gerne mal abends ein Feierabendbier oder ein Feierabendwein. Auf was kann ich dann zum Beispiel bei meinem Feierabendbier achten, wenn ich die ökologisch beste Wahl treffen möchte?
Ja, also eigentlich kann man die gleichen Parameter anwenden, die man jetzt bei allen anderen Produkten erstmal auch anwendet. Das heißt, man kann sich halt einfach die Frage stellen, okay, ich habe jetzt hier dieses Bier, wo kommt das denn eigentlich her? Also wo wird das hergestellt? Woher kommen die Zutaten? Weil in Deutschland ist es ja so, dass man schon eine ziemliche Brauereidichte hat. Vor allem, wenn man jetzt in Bayern wohnt, aber auch woanders sollte man eigentlich immer eine Brauerei finden, die irgendwo zumindest in der Nähe ist. Und das heißt, gerade beim Bier kann man natürlich sehr auf Regionalität achten. Ein weiteres Thema ist Glyphosat, was auch immer in den Medien so ein bisschen präsent ist, weil es öfter mal Tests gibt. Zum Beispiel vor 2 Jahren gab es vom Ökotest eine Untersuchung, dass einfach in sehr viel Biersorten Rückstände von Glyphosat zu finden sind. Also damals wurden 42 Biere getestet und in jedem dritten waren Rückstände. Das heißt, hier könnte man theoretisch auf Bio-Bier umsteigen, einfach um da sicher zu gehen, dass da nicht mit so viel Giften oder ohne Gifte gearbeitet wird. Und ein sehr entscheidender Punkt ist einfach die Verpackung. Ich habe recherchiert und herausgefunden, dass die Verpackung tatsächlich einen sehr großen Teil der Emissionen von Bier ausmachen. In Deutschland haben wir ein Pfandsystem, was auf jeden Fall gut sein kann. Ich habe aber auch vom IFOL-Institut eine etwas ältere, aber doch sehr interessante Studie gelesen, wo so ein bisschen auch beschrieben wird, dass die Dose halt auch eigentlich gut sein kann, weil sie halt viel besser transportiert werden kann zum Beispiel, weil die Recyclingquote sehr, sehr hoch ist und weil die Umlaufzahlen von Glasflaschen und die vielen Individualflaschen also erstmal die Umlaufzahlen gar nicht so hoch sein von den Brauereien, wie eigentlich angegeben. Und einfach hat mittlerweile eigentlich jede Brauerei eine eigene Flasche. Und das erschwert halt die Rückgabe. Und die Dose kann so ab 400 Kilometer, hieß es da, glaube ich, die bessere Wahl sein.
Mit eigener Flasche meinst du quasi eine eigene Flaschenform, richtig?
Genau, so ein eigenes Design. Also so irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, Felddienst zum Beispiel hat dann einen Schriftzug drauf geprägt und so. Also es gibt da schon sehr viele Variationen, obwohl es auch schon wieder so diesen Rückwärtstrend gibt. Vor allem in Bayern gibt es da so ein Einverständnis von vielen Brauereien, die dann wirklich eine Norm haben, was natürlich auch dann irgendwie bei der Rückgabe sehr viel Schritte vereinfacht.
Die Bayern sind einfach fortschrittlich. Ja. Als Veganerin stellt man sich ja eigentlich öfter auch mal die Frage, kann ich das eigentlich essen, kann ich das eigentlich trinken? Das Problem gibt's ja auch bei Bier tatsächlich. Vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, in welchen Schritten der Bierproduktion mit tierischen Produkten gearbeitet werden kann.
Sehr gern, Ansi. In Deutschland ist man tatsächlich auf der sicheren Seite, weil in Deutschland gibt es ja das deutsche Reinheitsgebot und das legt fest, dass da keine tierischen Produkte genutzt werden, weil die Zutatenliste ist ja festgelegt und auch sonst ist festgelegt, wie geklärt wird und so weiter. Und genau da ist das Problem, weil wenn es halt nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wurde oder hergestellt wurde, dann kann es halt sein, dass auch mit Hilfe von tierischen Stoffen das Bier geklärt oder geschönt wurde. Das ist zum Beispiel bei vielen Bieren aus England der Fall, habe ich gelesen. Und man muss zum Beispiel in Deutschland aber trotzdem aufpassen. Es kann nämlich sein, dass wenn man irgendwie eine Fasspause trinkt oder ein Radler oder irgendwie halt Getränke, die so ein bisschen gemischt sind, dass die anderen Zusätze neben dem Bier auch irgendwie geklärt wurden. Und hinzu kommt noch der Farbstoff. Also es gibt ja auch Getränke, die irgendwie mit Farbstoff noch sind. Und da kann man natürlich auch mal hinten auf die Zutaten gucken. Es gibt nämlich diesen Farbstoff E120 und der wird nämlich aus dem trächtigen Weibchen der Scharlachschildlaus hergestellt, was schon ein bisschen weird klingt, finde ich. Und auch nicht so appetitlich klingt, finde ich.
Frag mich immer, wie man auf so eine Idee kommt, wirklich. Trächtiges Weibchen der Scharlachschildlaus.
Ja, ich habe auch Bilder gesucht und sieht auf jeden Fall verrückt aus. Aber anscheinend gibt's da auch schon Verbesserungspotenzial. Ich habe halt eigentlich nur einen Anbieter gefunden in Deutschland, der das gemacht hatte. Und jetzt im Supermarkt habe ich mir die Marke mal rausgesucht und habe gesehen, dass die Rezeptur auf jeden Fall schon geändert wurde und da dieser Farbstoff nicht mehr vorhanden ist.
Du hast ja für die Bierrecherche auch bei sehr vielen, ich glaube über 80 Brauereien nachgefragt, welche ihrer Biere denn jetzt vegan sind und welche nicht. Wie waren denn da die Antworten, beziehungsweise genau, was hat dich da vielleicht überrascht?
Überrascht hat mich, dass mir gar nicht so viele geantwortet haben. Also über, ich glaube, jetzt, heute hat noch jemand geantwortet. Ich glaube, es war Nummer 43 oder so. Ja, Nummer 43. Und insgesamt, achso, ich wollte auf was ganz anderes hinaus, nämlich auf den Leim, weil ich wusste eigentlich schon, dass deutsches Bier vegan ist. Und die meisten haben, also ich habe eigentlich auch nur bei deutschen Brauereien nachgefragt. Kurz zum Verständnis, wir haben bei den Brauereien nachgefragt, die einfach unsere Follower interessiert hat. Da haben wir eine kleine Umfrage gemacht. Also das war so die Auswahl. Und ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, woraus denn der Leim hergestellt wird. Weil ich habe in der Recherche herausgefunden, dass es oft aus Casein dieser Leim besteht. Und Casein ist halt ein Abfallprodukt aus der Milchindustrie. Und das heißt, eigentlich ist dieses Etikett beziehungsweise dieser Leim nicht vegan. Und das fand ich irgendwie ganz interessant und wollte einfach mal herausfinden, wer diesen Leim eigentlich benutzt. Und da habe ich ganz interessante Antworten bekommen, nämlich eigentlich, dass den alle benutzen, außer vier Brauereien, die mir geschrieben haben. Und das hat ganz verschiedene Gründe, vor allem halt die Qualität haben mir viele geschrieben. Synthetische Leime würden eher verrutschen bei der Befüllung oder beziehungsweise beim Etikettieren. Und andere haben auch geschrieben, es sei sogar ökologischer, den Casein-Leim zu nutzen, weil man den viel einfacher lösen könne. Und das fand ich interessant, aber das Interessanteste fand ich eigentlich, dass eine Brauerei halt sehr ehrlich war und gesagt hat, eigentlich ist es nur eine Preisfrage, es gibt schon Alternativen, aber die können preislich nicht mithalten, weil es Casein einfach in rauen Mengen gibt.
Finde ich irgendwie cool, wenn man dann auch einfach mal ehrlich ist. Du hast dich ja nicht nur mit Bier beschäftigt, sonst wäre es ja keine Alkoholrecherche, sondern auch noch mit anderen Alkoholikern, unter anderem auch mit Wein. Vielleicht kannst du da mal erzählen, welche Erkenntnisse du da vielleicht hattest.
Ja, ich habe da ganz ähnliche Erkenntnisse eigentlich gehabt wie beim Bier. Also auch, dass die Verpackung beim Wein einen sehr großen Anteil am CO2-Fußabdruck hat. Also einige Untersuchungen sprechen so von 30%, andere sogar von bis zu 50%. Und eine überraschende Studie, die ich noch gerne zitieren will, von der Justus-Liebig-Universität in Gießen mit Zusammenhang mit einer Universität noch in den USA, hat eine sehr interessante Untersuchung gemacht, bei dem sie halt mal geguckt haben, wie viel CO2 fällt denn eigentlich beim Transport von Wein aus den USA nach Mainz in den Getränkefachmarkt an. Und das Ergebnis war, dass da pro Flasche so ungefähr 200 Gramm CO2 anfallen würden. Und irgendwie, wenn man das so im Vergleich sieht, ist das eigentlich nur so viel wie eine Anfahrt von 1,4 Kilometern mit dem privaten PKW. Und irgendwie fand ich das irgendwie sehr beeindruckend, dass man eigentlich als Verbraucher dann doch auch einen sehr großen Einfluss darauf hat. Natürlich ist es trotzdem besser, regionalen Wein zu kaufen, weil der dann nicht erst von Amerika hier rüber geschippt werden muss. Aber sich das irgendwie mal so bewusst zu machen, dass man trotzdem immer so einen großen Einfluss hat, fand ich schon interessant.
Insofern man es halt schafft, sich irgendwie ausreichend darüber zu informieren. Ja, und das wird einem ja auch nicht immer so leicht gemacht, diese Informationen rauszufinden. Du hast ja auch bei großen Supermarktketten zum Beispiel nachgefragt, welche Weine in ihrem Sortiment vegan sind und welche nicht. Hat dich diese Recherche denn weitergebracht?
Ja, an unserem Lachen kann man, glaube ich, schon erkennen, dass da etwas vorgefallen ist. Genau, mit der Frage wollte ich so ein bisschen den Rahmen schließen, weil ich das beim Bier gern rausfinden wollte und beim Wein auch. Und warum Weine nicht vegetarisch sind, genau aus den gleichen Gründen eigentlich, dass sie oft irgendwie ja geklärt werden mit tierischen Stoffen, die sich dann absetzen und die man dann wieder rausfiltert. Und ich habe dann bei den Supermärkten halt mal nachgefragt, welche Weine sind denn bei euch eigentlich vegan und welche sind garantiert nicht vegan. Und eigentlich konnte mir nur Aldi Süd die Antwort geben, die ich wollte. Die haben nämlich gesagt, die und die Weine sind vegan und die nicht. Fertig. Und sonst gab es halt ganz unterschiedliche Antworten. Die meisten haben halt einfach nur gesagt, hey, die Weine sind vegan, wo vegan das Label draufsteht. Das hilft mir halt nicht so viel weiter, weil was ist denn mit den anderen? Die könnten ja theoretisch auch vegan sein, weil dieses Label, das kostet halt Geld. Und das macht sich nicht jeder drauf, weil gibt's halt auch Bedingungen und was weiß ich. Und ja, was mich eigentlich am meisten ja überrascht hat, und ich glaube, das erklärt auch unser Lachen von eben, das war so ein bisschen der Kontakt mit Rewe, weil der Pressesprecher hatte irgendwie ja gar keinen Bock. Der hat direkt abgeblockt und wollte uns einfach gar keine Auskunft geben. Das heißt, bei Rewe sind wir so schlau wie zuvor.
Danke, Rewe. Schön, dass euer USP quasi komplett Nachhaltigkeit ist.
Ja, schön, dass man bei euch auf die Website geht und das Erste, was man sieht, ist Nachhaltigkeit und sehr viele Berichte über ja sehr viele tolle Dinge, die anscheinend in dem Supermarkt vonstatten gehen, aber weiß nicht. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass wir jetzt ein kleines Medienprojekt sind, sondern ich will die Information auch haben, wenn ich Hans-Peter aus Wurzen bin und gerne das privat für mich wissen will, dann brauche ich da eine Antwort. Also das finde ich echt sogar sehr unprofessionell, dass man da keine Informationen bekommt.
Das stimmt. Deswegen unser Tipp, wir würden sagen, schreibt doch einfach auch mal eine Mail dem Pressesprecher. Wir verlinken euch da mal eine Mailadresse in den Shownotes.
Ja, gute Idee. Das ist echt gut.
Haben Supermärkte denn eine Verantwortung gegenüber VerbraucherInnen? Was meinst du, Robin?
Ja, perfekte Überleitung an Sie. Das ist ein Satz, den habe ich mit Sicherheit schon 1000 Mal auch in privaten Diskussionen verwendet. Ich habe einfach das Gefühl, es wird so viel Verantwortung auf VerbraucherInnen abgewälzt. Und wie soll man das eigentlich durchschauen, frage ich mich immer. Ich habe eine kleine Anfrage an Supermärkte und ich bekomme die Informationen halt nicht. Und ich glaube oder ich finde, es sollte einfach viel mehr Regelungen geben, wie man diese Produktionsbedingungen auch offenlegen kann und auch diese Lieferketten vielleicht, dass man die einfach erfragen kann. Also und ich denke auch, dass Supermärkte ganz klar eine Verantwortung gegenüber uns Verbrauchern und Verbraucherinnen haben, einfach was auch das Sortiment angeht, also faire, unfaire Lebensmittel, dass da eine Entscheidung irgendwie getroffen werden kann, zum Beispiel.
Zum Thema Lieferkette haben wir ja gestern auch ein ziemlich bewegendes Interview mit Colette Solomon geführt. Sie ist Director von Women on Farms in Südafrika, die uns nochmal richtig vor Augen geführt hat, wie schlimm die Bedingungen teilweise auch für Frauen vor Ort auf südafrikanischen Plantagen sind. Was hast du denn aus dem Gespräch so für dich mitgenommen? Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz erzählen.
Erstmal, Colette haben wir schon vorher bei einem Workshop kennengelernt, wo sie auch schon ein bisschen erzählt hat und gestern uns dann auch nochmal so ein bisschen den Einblick gegeben hat, einfach auch in die Arbeitszustände auf den Weinbergen in Südafrika. Und ja, das war auf jeden Fall sehr krass, was sie uns so erzählt hat. Also, dass dort sehr viel mit Pestiziden gearbeitet wird, die in Europa längst verboten sind. Das heißt, da sind Menschen, die arbeiten da ohne Schutzkleidung, mit sehr giftigen Stoffen, müssen wieder an die Arbeit, nachdem Minuten zuvor diese Pestizide versprüht wurden. Also müssen dann, atmen diese Gifte ein oder nehmen die über die Hände auf. Und dann gibt es kein fließendes oder kein sauberes Wasser. Die einzige Möglichkeit, irgendwie die Hände zu waschen oder auch was zu trinken, ist einfach, dass sie ihr eigenes Wasser mitbringen müssen. Und was ich irgendwie auch krass fand, ist, dass es auch keine Möglichkeit gibt, dort irgendwie auf die Toilette zu gehen. Das heißt, wenn sie irgendwie aufs Klo müssen, müssen sie sich dann irgendwo in die Weinberge setzen. Und das ist halt wirklich, das sind halt krasse Arbeitszustände. Und das fand ich schon sehr bedrückend, diese Situation da so geschildert, aus erster Hand geschildert zu bekommen.
Ja, fand ich auch. Was hat sie denn gesagt, was können wir hier in Deutschland quasi verändern und besser machen, um diese Frauen und auch quasi die Arbeit ihrer NGO zu unterstützen?
Ja, sie hat zwei Wege angesprochen, was man machen kann. Also erstmal der Druck auf die Politik, einfach Gesetze fordern, die sicherstellen, dass halt in dieser Lieferkette jetzt in Bezug auf jetzt Südafrika Rotwein keine Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Und klar, es gibt ja irgendwie ein Lieferkettengesetz jetzt und das ist auch schon wieder zu Recht in der Kritik. Und Colette fordert einfach ein Gesetz, das keine Maschen, keine Schlupflöcher hat, das transparent ist, das streng ist und das, worauf sich halt wirklich dann auch die Supermärkte und die Zulieferer einigen können. Und so ein Gesetz gibt es halt leider noch nicht. Und als zweiten Punkt hat sie halt einfach auch die Supermärkte in der Verantwortung gesehen. Deine Frage hat da ja auch so ein bisschen vorhin schon drauf abgezielt. Einfach, immer die Supermärkte, was kann man machen? Immer nachfragen. Man kann immer bei den Produkten fragen, wie sind die Zustände vor Ort? Wo kommt mein Produkt her? Wie wird es hergestellt? Und Colette hat halt gesagt, Supermärkte haben eine große Macht, großen ökonomischen Einfluss auch. Und dieser Einfluss hat dann auch wieder irgendwie rückwirkend Einfluss auf die Zustände auf den Farmen. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, da auch immer nachzufragen und Druck auszuüben.
Ich glaube, mit so einem aktivistischen Appell kann man diesen Podcast eigentlich auch schließen. Wir verlinken euch die Mailadresse von Rewe, aber wir möchten euch auch einfach ganz klar ermutigen, fragt nach, fragt bei deinem Discounter, fragt bei deinem Supermarkt nach, was ist da die Lieferkette, wie sind die Arbeitsbedingungen vor Ort. Ich glaube, zusammen können wir da schon sehr viel auch machen, um die Bedingungen ein bisschen zu verbessern.
Ja, wenn du immer noch zuhörst, dann erstmal danke dafür, dass du so lange ausgehalten hast. Wir möchten uns nochmal bedanken für das ganze Feedback, das wir zur ersten Folge bekommen haben. Wir arbeiten natürlich noch an der Qualität die ganze Zeit. Wir nehmen ja gerade logischerweise auch noch von zu Hause auf. Wir freuen uns immer, wenn ihr noch Sachen habt, die euch stören oder die ihr gut findet oder wenn ihr einfach mal Hallo sagen wollt, dann schreibt uns gerne euer Feedback auf Instagram oder wo auch immer ihr Kontakte von uns findet, auf der Website zum Beispiel. Ihr könnt den Podcast natürlich auch gerne abonnieren. Auf podcast.de könnt ihr den Podcast sogar 3 Tage vorher hören. Und ja, wir haben die Zahlen schon mal gecheckt und wir sind wirklich beeindruckt, wie viele Menschen den Podcast angehört haben. Das hätten wir niemals gedacht. Und wir freuen uns über jeden und jede, die auch eine Bewertung da lässt. Vielen Dank und Kuss geht raus. Okay.
Sind wir schon besser als fest und flauschig?
Ja, ich glaube, wir haben die eingeholt. Also Jan Böhmermann hat mir vorhin auch geschrieben und meinte so, ey, kann ich vielleicht mal bei euch mitmachen, weil ich will noch was von euch lernen.
Was ist euer Geheimnis?
Okay, ich drücke jetzt auf den roten Knopf und dann sind wir durch, ja? Tschüss. Okay.
Ein Podlabel-Podcast. Podlabel, dein Podcast-Label aus Berlin.